Herzlich willkommen bei Zwischen KI und Kaffee. Am Mikrofon ist wieder euer Markus. Schön, habt ihr wieder eingeschalten. Ja, jetzt ist es doch ein bisschen kürzer gewesen, der Abstand zur letzten Sendung. Sehr interessant, eure Feedbacks zu meinen KI-Verschwörungstheorien. Ja, man weiß ja nicht, wie viel Wahres dran ist. Ja, ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Und KI, das wird uns so eine ganze Zeit lang beschäftigen. Vor allem dieses Thema mit den Modellen, die ja eventuell ein Vielfaches davon kosten könnten, was sie jetzt dafür ausgibt, hat entsprechend polarisiert. Ja, sehr spannende Sendung, wie ich finde, im Nachhinein. Wenn man so eine Sendung erstmal aufnimmt, dann weiß man ja nicht so richtig, wie es am Ende rauskommt. Das ist das Verrückte. Wenn man sie da mal selber hört, denkt man, huiuiui, die hat ganz schön reingeknallt. Und wenn man dann eure Feedbacks hört, umso mehr. Heute, liebe Leute, ich habe es euch schon ein bisschen gespoilert oder geteasert, das ist eigentlich der richtige Ausdruck, haben wir wieder ein GründerInnen-Interview, ja. Und die beste Voraussetzung für diese Folge, wie für jede andere Folge bei uns, ist immer etwas Leckeres zu trinken. Deswegen Kaffee, Tee, Wasser, was auch immer, deckt euch doch am besten ein. Ich habe hier einen riesen Kübel Wasser, mein Espresso schon intus. Und die Halsschmerzen sind leider immer noch nicht weg, aber ich versuche hier mein Bestmögliches, um durchzuhalten, denn ich habe es mit einem äußerst kritischen Gast zu tun, liebe Leute da draußen. Denn der Name ist vielleicht Programm oder auch nicht, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, denn ich habe es hier mit einer waschechten, frechen Göre zu tun. So ist das, ja. Die freche Göre oder auch mit Vornamen Eileen genannt, ja, scheint mir doch irgendwie so außerhalb von Instagram sehr sympathisch rüberzukommen, zumindest gerade im Vorgespräch. Aber vielleicht ist ja alles nur Tarnung. Wir werden es gleich erfahren. Auf jeden Fall hat die gute, freche Göre jede Menge Mehrwert für euch da im Gepäck. Und wir hangeln uns von ihrem Unternehmen bis hin zu KI durch. Und ich bin jetzt schon wahnsinnig gespannt. Gespannt bin ich auch, ob mein rudimentäres Setup hier wieder bestehend aus dem scheppernden WhatsApp-Sound und meinem Mikro in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Und das testen wir doch gleich mal durch, indem ich mal rüberrufe und sage, hallo Eileen, bist du da?
Hallo, ja natürlich.
Super, also das hat schon mal funktioniert. Eileen, die freche Göre, wir starten direkt rein ins Thema und zwar: Wer bist du? Was machst du? Warum hängst du auf Instagram rum und was hat das alles mit E-Commerce zu tun?
Genau, ich bin Eileen oder auch die freche Göre. Ich bin jetzt 24 Jahre alt und ich präsentiere auf Instagram meine ganzen kreativen Ideen. Also es geht von Upcycling von verschiedenen Verpackungen bis hin zu Taschen, die ich für spezielle Anwendungen einfach nähe. Eine ganz spezifische Zielgruppe, die ich damit anspreche, auf jeden Fall, da halt dann auch das Thema eben Rauchen im Vordergrund tatsächlich steht. Also ich persönlich bin halt auch eine leidenschaftliche Raucherin. Ich möchte natürlich niemanden dazu anregen, aber wir sind eine Community und wir müssen natürlich füreinander da sein. So, und was das mit E-Commerce zu tun hat, diese ganzen Sachen, die ich herstelle, die produziere ich und mache sie natürlich für meine Community auch kaufbar. Und dafür habe ich auch eben einen Online-Shop über Shopify. Und da zähle ich auch ganz viel von meinen Erfahrungen, die ich in meinem Studium und auch in meinem Berufsleben so lernen durfte. Denn ich habe Medienkonzeption in Furtwangen studiert. Und da ging es auch ganz viel eben um E-Commerce. Wie baut man einen Online-Shop auf? Wie verbessert man das Marketing für Firmen? Wie kann man auch Flows erstellen? Gerade eben Newsletter-Marketing, was da mega effektiv auch noch heute ist. Man mag es ja nicht glauben. Aber da habe ich ja auch schon mitbekommen von Markus, dass er da auch sehr überzeugt davon ist bei Newsletter Marketing. Und ja. Genau, soweit mal dazu.
Oh mein Gott, die freche Göre macht hier richtig ein Fass auf. Ich könnte jetzt in 1 Million Themen mit dir rein, aber wir fangen mal ganz sachte an. Wie kommt man auf die Idee, so ein Business zu gründen? Vor allen Dingen, was mich auch interessiert, wie kommt man auf die Idee, sich freche Göre zu nennen? Ist ja nicht gerade der, sage ich jetzt mal, charmanteste Ausdruck, oder?
Ja, tatsächlich hat es auch eigentlich so eine persönliche Vorgeschichte dazu. Ich wurde des Öfteren früher mal eben als die freche Göre beleidigt schon eher. Und damals war für mich das auch eher so eine Schwäche. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, dass also in dem Fall ehrlich und direkt sein, keine Schwäche ist, nur viele Leute nicht empfänglich dafür sind. Und es natürlich auch total drauf ankommt, wann man seine Meinung wie äußert. Also der Ton macht die Musik, daran habe ich gefeilt, mich immer kontinuierlich weiterentwickelt. Natürlich bin ich heute auch noch nicht perfekt und immer noch am Weiterentwickeln. Aber ich habe doch gemerkt, dass ehrliche und direkte Kommunikation eine absolute Stärke sein können. Und daher steht die freche Göre für mich dafür, eben eine Schwäche zu einer Stärke zu machen.
Mhm. So, und wie kam man jetzt auf die Idee, genau dieses Business zu gründen? Also nur weil du Raucherin bist, also als Raucherin hättest du auch eine Tabakfirma aufmachen können.
Ja, da würde ich wahrscheinlich mehr Geld damit verdienen, aber hätte wahrscheinlich auch ein bisschen höhere ethische Bedenken dabei. Also tatsächlich hat das alles angefangen, dass ich bei einer Werbeagentur gearbeitet habe als Praktikantin, damals während meinem Studium. Und da hat mir eine ganz, ganz liebe Arbeitskollegin einen Tabakbeutel genäht. Tatsächlich auch mit Katzen, weil sie wusste, ich liebe Katzen. Und ich habe den benutzt und ich fand ihn gut, aber er war nicht perfekt. Und so kam es dann dazu, dass ich meine alte Nähmaschine rausgeholt habe und einfach mal mich selber dran gehockt habe. Und für mich ist, glaube ich, in allen Belangen, was ich so in meinem unternehmerischen Leben so mache, das Ziel, dass die Sachen wirklich gut sind und praktikabel. Sie dürfen schön aussehen, ja, aber in erster Linie steht halt die Funktionalität an erster Stelle. Und ich glaube, da bin ich auch geprägt durch mein Studium. Viele Designer lernen ja diesen Satz, Form follows Function. Und das zieht sich doch ganz stark durch mein ganzes Schaffen.
Hm. Also jetzt beschäftigst du dich ja nicht nur mit der Nähmaschine. Also mich dürftest du an die Nähmaschine keinesfalls drangehen lassen. Das wäre ein Desaster. Also ich habe da wirklich ein Trauma. Wie war das mit Unterfahrten, Oberfahrten? Stimmt das?
Ja, genau.
Oh mein Gott, ich weiß.
Man muss sich da halt ein bisschen reinfuchsen, aber dann ist es wie Fahrradfahren. Man lernt und man kann es dann. Und dann kann man sich immer weiter verbessern. Dann kann man ein paar Tricks machen und so. Und wenn man das richtige Equipment hat und die richtigen Nadeln, richtiges Garn, dann funktioniert das eigentlich überraschend gut.
Also ich mag mich erinnern, dass ich im Hauswirtschaftsunterricht, ja, lang ist es her, einen Pullover nähen musste und er hatte zum Schluss nur einen Ärmel. Ich verstehe bis heute nicht, warum ich eine schlechte Note bekommen habe.
Naja. Ja, aber da muss ich auch zugeben, also Kleidung fällt mir auch tatsächlich schwer, wenn Sachen passen müssen. Das fällt mir auch irgendwie schwer. Und vor allem bei Kleidung hast du dann auch immer so stretchigen Stoff, der dann macht, was er will. Mhm. Also damit komme ich auch nicht so gut zurecht.
Mhm. Ja. Stimmt, der zickt unter diesem Fuß. Wie nennt man das Ding? Fuß, oder? Das und was, wo die Nadel sowas, wo du das so entlang führst. Wie heißt das Ding?
Der Nähfuß.
Richtig, Nähfuß. Hey, merkst du gerade, dass ich hier voll fachlich mit dir mithalten kann?
Ist doch schön, dass man noch die Erfahrung von damals mal wieder gebrauchen kann.
Ja, also jetzt bist du in Shopify eingestiegen. Erzähl mal ein bisschen von deiner Shopify-Reise. Was machst du alles selbst? Hast du Agenturen, die du beauftragt hast? Bekommst du Hilfe im Bekanntenkreis? Wie funktioniert deine Shopify-Welt, deine ganze IT-Welt gerade so?
Also ich mache tatsächlich alles selber. Aber es liegt auch wahrscheinlich an meinem Ansporn oder an meinem eigenen Perfektionismus, dadurch, dass ich das eben im Studium hatte und das auch für Firmen schon gemacht habe, dass ich da einfach alles selber machen möchte. Mir ist aber auch auf der anderen Seite bewusst, dass man da auch auf Hilfe zugreifen kann und diese auch hilfreich unbedingt ist. Aber aktuell mache ich tatsächlich alles selber, auch aufgrund von Kostengründen. Und ich habe mich da ganz lange reingefuchst. Dann ist mir aufgefallen, dass Shopify ja gar kein so All-in-One-Programm ist, was da schon alles so DSGVO-konform bietet. Mhm. Dann brauchst du da wieder Apps und da wieder eine Rechnungs-App und da wieder eben Hinweise mit eben zum Beispiel dem Newsletter, dass man eben dieses Opt-in, Opt-out-Verfahren machen kann. Das macht ja Shopify auch nicht irgendwie von selber. Da muss man ja so viel einstellen. Und ich glaube, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich dann mal irgendwann mal an einem Punkt war. Und auf der Reise habe ich so viel im Versuch da reinzubringen von meinem Studium, von meiner Erfahrung, von meinem eigenen Perfektionismus, bis mir dann irgendwann mal aufgefallen ist, ich als One-Girl-Show kann das ja gar nicht alles selber pflegen. So, da geht dann alles andere voll unter. Und jetzt mittlerweile habe ich es doch stark reduziert, auch die Inhalte, habe viel abgespeckt. Aber halt auch durch diesen Erfahrungsschatz, den ich jetzt gesammelt habe, dass es auch in meisten Fällen gar nicht wirklich nötig ist, weil die Leute ja vor allem zum Einkaufen auf meine Webseite kommen und die Informationen dann über Social Media bekommen.
Ja, das ist natürlich schon so. Shopify ist eigentlich, ich nenne das liebevoll, macht Salami-Taktik. Du zahlst deine Shopify-Gebühr, aber damit ist noch lange nicht fertig, weil jede App kostet ja hier und dort und dann am Ende hast du, keine Ahnung, 10, 20 Apps und dir treibst die Fixkosten nach oben. Hast wahrscheinlich auch schon eine ganze Stange an Fixkosten, die du jetzt für die einzelnen Apps auch zahlst, oder?
Ja, so ist es auch gerade hier mit dieser komischen DHL-Easy-App und so. Es gibt ja auch viele Apps, die verkaufen dir etwas, was es schon kostenlos gibt, auf eine andere Art und Weise. Und da muss man halt ein bisschen rumprobieren, ein bisschen ausprobieren, verschiedene Apps runterladen. Dann gibt's ja auch noch diese Einschränkung, dass man ja gucken muss oder ja dafür sorgen muss, dass die Apps, die man alle verwendet, deutsche Server haben und so. Das tut es ja einfach nur noch weiter erschweren irgendwie. Also ich versuche da auch so wenig wie möglich und dann ja wie nötig dann zu verwenden. Mhm. Worauf ich halt viel Wert lege, sind zum Beispiel die Bewertungs-App. Da zahle ich gut und gerne. Ich glaube, das sind $15 im Monat. Aber da habe ich auch das Gefühl, eben diese Bestätigung von den Kunden zu sehen, auch ich persönlich diese Motivation zu bekommen, die Leute sind damit zufrieden oder auch Feedback zu bekommen, sehr, sehr, sehr wertvoll. Aber natürlich auch für die Kunden und die Kundinnen, dass sie sehen, okay, andere Leute haben da auch schon bestellt, das ist legit.
Also, was für eine App setzt du ein als Bewertungs-App?
Ich benutze JudgeMe.
Okay, genau, das gibt ja die beiden großen, Lux und JudgeMe. Hast du die gegeneinander gechallenged? Warum hast du dich für JudgeMe entschieden? Einfach so oder gab es einen Grund?
Ich glaube, tatsächlich war das die erste, die ich aufgrund von Empfehlungen mitbekommen habe. Also da habe ich es, glaube ich, auch noch von anderen Leuten gehört, dass die verwenden. Genau, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Also jetzt nicht aufgrund von Vergleichen tatsächlich.
Also ich kenne JudgeMe jetzt nicht so gut, aber funktioniert das auch nach dem Prinzip, nach dem Belohnungsprinzip? Du schickst mir ein Foto oder ein Video und bekommst dann einen Rabattcode und so ähnlich?
Ja, genau. Bei mir gibt es 5 € Rabattgutschein.
Okay, das ist natürlich, was hast du für ein VK im Schnitt? Was kostet bei dir so ein Produkt, wenn du es verkaufst?
Zwischen 20 bis 200 €.
Wow, was für eine Range. Jetzt bin ich neugierig. Was kostet bei dir 20 € und was kostet bei dir 200 €?
Also ich habe so ganz kleine Taschen, die heißen Mini-Boxy-Bags. Das besteht im Endeffekt aus einer Tabakverpackung. Und die kann man sich an die Tasche anklippen und die ist super easy einfach. Die habe ich für 20 €, auch weil viele Leute mich natürlich supporten wollen, aber nicht direkt dann eben 200 € ausgeben wollen oder können. Und auf der anderen Seite habe ich dann auch sehr, sehr aufwendige Taschen, die sehr kunstvoll auch gestaltet sind und halt auch vor allem praktisch gedacht sind. Also zum Beispiel die Bunny Bags. Das sind so Taschen, die als Holstertasche gedacht sind. Die legt man sich über die Schulter. Dann hat man an beiden Seiten eine Tasche, außen und innen jeweils verschiedene Fächer, kann sie vorne zumachen und hat dann noch eine abnehmbare Kapuze mit abnehmbaren Hasenohren. Also das ist eher gedacht für so den Festival-Rave-Kontext, wo man sich dann auch einfach mal ein bisschen ja besonders anziehen möchte, aber vielleicht eben nicht nur eine Verkleidung auftragen möchte, sondern vor allem was Praktisches tragen möchte, was auch einfach einen Nutzen hat und nicht einfach nur ein weiteres Accessoire, was man sich überzieht. Das war so der Gedanke dabei und eben daher ergeben sich dann die unterschiedlichen Preise.
Also du hast ja bei uns schon reingehört, wie du gesagt hast, dann weißt du, dass ich auch wahnsinnig gerne über Zahlen rede, da sehr neugierig bin und auch für dich gilt. Du kannst mir einen Schwamm ins Gesicht drücken, das bleibt dir überlassen. Aber mich interessiert jetzt natürlich brennend, was hast du so prozentual im Schnitt für eine Marge auf deine Produkte?
Boah, das kann ich dir. Also ich bin richtig schlecht, wenn es ums Geschäftliche geht. Ich würfel das Geschäft, um ehrlich zu sein. Ich gucke, also irgendwie, ich habe jetzt durch die 2 Jahre, in denen ich das mache, die Erfahrung, wie viel muss ich verlangen, dass meine Materialkosten gedeckt sind, dass meine Fixkosten gedeckt sind und ich genug habe, um quasi auch neue Sachen zu entwickeln. Weil das ist ja immer beim kreativen Schaffen so das Problem, wenn du was Neues ausprobieren möchtest, dann fehlt dir die Zeit, Produkte, die schon funktionieren, herzustellen. Und so hat sich das irgendwie ergeben. Also ich weiß auch, meine Freunde, die alle hier Kostenmanager oder was auch immer sind, die hassen mich komplett dafür. Aber ich will mir auch die Kreativität durch so Sachen wie den Preis nicht nehmen lassen. Das habe ich auch gemerkt, dass es, wenn du kreativ arbeitest, wenn es um Geld geht, da geht dann plötzlich die Kreativität flöten, wenn man sich zu viel damit beschäftigt. Also ich kann so viel sagen, es funktioniert.
Okay, also Eileen hat sich dafür entschieden, mir den Schwamm ins Gesicht zu drücken. Dann gehe ich die Sache mal von der anderen Seite an. Ich weiß nicht, ob ich das verpasst habe oder da musst du mir das sagen, sonst frage ich jetzt einfach zum ersten Mal jetzt danach. Und zwar, machst du das Ganze Vollzeit oder hast du nebenher noch einen anderen Job?
Ich mache das tatsächlich Vollzeit, ja, aber als Kleinunternehmer, also mit der Kleinunternehmerregelung.
Die Kleinunternehmerregelung, ich hocke hier in der Schweiz, ich glaube, das funktioniert so, dass du nur einen gewissen Umsatz pro Jahr erreichen darfst. Ist das korrekt?
Genau, 25.000 Euro darf man maximal umsetzen. Und aktuell schwebe ich halt die ganze Zeit knapp drunter. Und wenn du halt dann eben in die normale Besteuerung reinfallst, dann muss man halt mindestens 70.000 Euro im Jahr umsetzen, damit man quasi dasselbe wieder rausbekommt, weil man ja dann wieder 50%, also an die 50% Steuern zahlen muss. Deswegen lohnt sich dann erst auf 70.000. Mhm. So, da bin ich gerade aktuell noch am Überlegen, wie kriege ich das hin, dass es sich dann auch lohnen würde. Aber so arbeite ich natürlich lieber ein bisschen weniger und zahle dann halt auch keine Steuern.
Mhm. Was ist denn jetzt eher dein Ziel, das Kleinunternehmertum aufzubrechen und die Richtung mehr Umsatz zu gehen und das Ganze wirklich noch stärker zu professionalisieren oder vielleicht doch nebenher in einem festangestellten Verhältnis gehen, das als Nebenprodukt laufen lassen. Bist du jetzt gerade in dieser Überlegung oder machst du momentan noch, ich möchte mir darüber noch keine Gedanken machen?
Nee, tatsächlich beschäftigt mich das fast jeden Tag genau diese Frage und ich hatte auch schon angefangen, weil es ist halt unsicher. Du weißt halt nicht, wenn du dann eben die Regelbesteuerung reinfällst, dann musst du Vorsteuer zahlen, dann hast du halt einen bestimmten Umsatz, den du machen musst. Dann gibt es keine schlechten Monate, die du sonst irgendwie ausbaden kannst, wenn du halt nicht genug Geld auf der Seite hast, ne? Und davor habe ich schon echt extrem Respekt. Und deswegen habe ich dann auch geguckt nach einem Nebenjob auf eben Teilzeitbasis, einfach auch wegen der Krankenkasse, wobei da ist ja auch fraglich, ob ich die dann nicht sogar selber bezahlen müsste. Aber tatsächlich ist mir dann die ganze Zeit passiert, dass mich sämtliche Leute abgelehnt haben, weil ich einen Bachelorabschluss habe und die davon ausgehen, dass ich dann nicht länger bei denen arbeiten möchte. Also mir wurde gar nicht die Chance gegeben, in irgendeinem Nebenjob tätig zu werden, obwohl das ja eigentlich mein Interesse wäre, dort auch langfristig eben dann eine geregelte Arbeit nachzugehen, damit ich meiner Kreativität auf der anderen Seite freien Lauf lassen kann. Aber ja, der Arbeitsmarkt ist aktuell ein bisschen angespannt oder was heißt ein bisschen hart und ja, schwierig. Deswegen, da bin ich echt ein bisschen am Hin und Her und ich traue mich noch nicht so wirklich, weil das ja eben mit viel Risiko verbunden ist. Und ja, ich warte da noch auf irgendwie ein Zeichen, meinetwegen auch vom Universum, das mir sagt, geh jetzt Vollgas rein oder geh doch lieber auf Nummer sicher.
Mhm. Klar, um den Sprung in die höheren Umsatzsphären zu machen, behaupte ich mal, das wird sehr, sehr schwierig organisch, außer wir machen hier cooles Rage Bait, heißt das, glaube ich, das Wort, über das wir gleich sprechen werden. Da kann man vielleicht noch was machen, aber darüber reden wir gleich. Und letztlich kommt, wie es soll. Wir lassen es einfach so stehen und ich gebe dir einfach nur meine besten Wünsche mit auf den Weg und es wird funktionieren, wenn es ein gutes Produkt ist. Ich habe gerade angedeutet das Thema, und jetzt sag nochmal, wie wird das ausgesprochen? Ragebait, ist das korrekt?
Genau, Ragebait.
Mhm. Da habe ich ja gerade angetönt, Ragebait könnte ja den Umsatz fördern. Kannst du uns mal erklären, was konkret damit gemeint ist und warum das für dich jetzt ein Thema ist, hier für den Podcast?
Genau, also ich hatte tatsächlich, ich habe ja auch Social Media Management mitunter studiert und fand das mega interessant, wie verschiedene psychologische Strategien auf den Menschen wirken, wie man sein Publikum steuern kann und zum Beispiel auch zu Kommentaren anregen kann. Und da ist natürlich was Kontroverses oder ein krasses Bild am Anfang sehr hilfreich, um Kommentare zu erhaschen. Aber ich musste die Erfahrung machen, ich habe jetzt konkret ein Video gemacht, in dem ich eine Tasche, eben eine Kuhtasche genäht hatte, mit demselben Prinzip wie diese Bunnybag, die wie ich vorhin erklärt hatte. Und um die zu perfektionieren, wollte ich halt dann eben auch so eine Kuhmarke ans Ohr packen. Und dann dachte ich mir, ja, das kommt doch eigentlich ganz gut oder wird viele Kommentare auslösen, wenn ich mir am Anfang vom Video so eine Kuhmarke durchs Ohr mache. Disclaimer, niemand wurde irgendwie verletzt. Ich habe mich natürlich auch nicht verletzt. Ich habe das Ding so präpariert, dass ich es am Ende auch wieder aufbekommen habe. Ich habe auch ein geweitetes Ohrloch. Also ich habe mich natürlich nicht für ein Video jetzt verletzen wollen. Und das hätte man auch im Video gesehen. Aber mir ist tatsächlich aufgefallen, dass Menschen dann, das Video ging 3 Minuten lang und das nur am Anfang war diese eine Sequenz und die Leute sehen diese 5 Sekunden und gehen sofort in die Kommentare rein, lassen ihren Frust raus, beleidigen mich, meine ganze Familie und also ich kriege bis heute da immer noch so einen Hass ab und eigentlich ging es doch nur um diese Tasche und um meine kreative Idee. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, also du magst es ja über Zahlen zu reden. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt die höchste Reichweite meiner bisherigen Laufbahn. Also ich hatte da um die 10 Millionen Aufrufe im Monat. Aber auf der anderen Seite, das, was zählt, ist der Umsatz. Vor allem eben, wenn du halt das Social Media für deinen Shop machst. Und da hatte ich tatsächlich im Umkehrschluss den geringsten Umsatz in meiner ganzen Karriere. Weil du ziehst damit Menschen an, die gar nicht an dir interessiert sind, sondern die sind nur daran interessiert, ihren Frust rauszulassen, sich besser zu fühlen als dem Gegenüber. Und ja, also mir ist da richtig aufgefallen, Ragebait funktioniert, du kriegst Aufrufe und Reichweite, aber es kommt halt drauf an, für was du es verwendest. Wenn du ein Produkt hast oder ein Produkt bewerben möchtest, für das Leute begeistert werden müssen, dann ist Ragebait die falsche oder der falsche Weg einfach. Und ich muss auch zugeben, dieser psychische Druck, den das mit einhergebracht hat. Also jeden Tag bis heute, es ist ein halbes Jahr her, kriege ich Hassnachrichten. Aufs Übelste davon habe ich auch schon welche angezeigt, weil es wirklich unter die Gürtellinie gegangen ist, von wegen, wann geht's für dich auf den Schlachthof? Kann man dich wegschlachten? Und also wirklich wüsteste Sachen, obwohl es ja eigentlich nur um die Tasche ging. Also ich persönlich würde das nicht mehr machen, aber ich bin dankbar, dass ich es ausprobiert habe und diese Erfahrung draus ziehen konnte. Weil jetzt weiß ich, was ich halt machen kann und was ich eher nicht machen sollte. Von dem her, ich bereue es nicht, aber ich bin echt dankbar für die Erfahrung und weiß jetzt halt einfach, dass ich auch nicht der Typ dafür bin. Also ich mag zwar die freche Göre heißen, aber ich bin halt auch kein emotionsloser Mensch, dem das nicht nahe geht. Also das ging mir wirklich schon sehr nah.
Also die freche Göre, die habe ich jetzt noch nicht rausgespürt. Liebe Leute, ich glaube, euch geht's da draußen genauso. Die Aline ist eigentlich eine ganz Liebe, ja. Aber wir bleiben in der Emotion, gehen gleich zum nächsten Thema. Denn spätestens bei dem Thema ist mit Aline nicht mehr gut Kirschen essen. Sie liebt das Thema, sie brennt dafür. Sie ist Feuer und Flamme, sie bereitet sich darauf mit Herz vor. Also der Sarkasmus sprüht nur so hier. Und zwar das tolle Thema der Verpackungsverordnung. Magst du uns mal erzählen, was da auf die Online-Shop-Betreiber gerade zukommt und wie du damit umgehst und warum dich das Thema so akut beschäftigt?
Also ich habe darüber, das Thema habe ich irgendwie aufgeschnappt, dass es jetzt von der EU eine neue Verpackungsverordnung geben wird mit ganz vielen Neuerungen. Und am Anfang, also auch eben wegen meinem Studium, lege ich viel Wert auf die User Experience, auch beim Auspacken von den Paketen. Deswegen sind meine Verpackungen alle auch selber bedruckt mit wasserbasierter Farbe. Ne? Und das liegt mir schon sehr am Herzen, dass das einfach so bleibt. Das ist zwar ein unnötiger Zwischenschritt, kann man schon so sagen, mehr Arbeit, aber doch, es macht ziemlich viel her. Und dann habe ich eben aufgeschnappt, jetzt in Zukunft, da wird man das nicht mehr machen dürfen, denn der eigentliche Hersteller kann ja nicht weiter die Konformität dafür haften, weil ich den Karton ja modifiziert habe. Das kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen. Ne? Die Farbe und so weiter und so fort ist unklar, was ich jetzt mit dem Karton gemacht habe, kann der Hersteller nicht weiter dafür haften. Kann ich auch so am Rande nachvollziehen. Aber jetzt kamen halt immer wieder neue Themen obendrauf und vor allem auch von Stellen oder Institutionen über Social Media. Da gibt's ganz fast täglich neue Informationen, wie das neu ausgelegt wird. Jetzt soll scheinbar, nagelt mich nicht drauf fest, das ist alles ein bisschen unklar und glaube ich, das bestätigt auch wieder den Frust, den ich damit habe, dass scheinbar jetzt auch alleine schon ausreichen würde, das Versandetikett auf den Karton drauf zu kleben, dass man den Karton so weit verändert hat, dass der eigentliche Hersteller, also der Erzeuger, die Konformität nicht mehr gewährleisten kann und dass man dann selber zum Erzeuger werden würde. Mit dieser Erzeugerrolle hat man so viele Verpflichtungen, die man im Endeffekt durch einen Nachmittag trotzdem geregelt bekommen würde. Also die wollen da eine Konformitätserklärung mit bestimmten Angaben haben. Da gibt es auch ein paar Internetseiten, wo man sich die Tabelle rausgeben lassen kann. Und dann habe ich angefangen, mal die Händler anzufragen, bei denen ich meine Sachen bestelle. Und tatsächlich haben von 5 Händlern 4 Stück gar nicht drauf geantwortet. Und einer hat drauf geantwortet, dass sie selber keine Konformitätserklärung von ihrem Hersteller haben. Und da frage ich mich halt, wie soll das denn bitte umgesetzt werden? Ich bin halt wirklich nur eine Person, ich mache ja alles alleine. Jetzt soll ich mich auch noch mit den Herstellern rumstreiten? Soll für die Kartons irgendwie die Blei... Die wollen ja alles Mögliche darüber wissen, wie die zusammengestellt sind und so. Ich verstehe es nicht. Man merkt, ich werde direkt gebraucht, weil warum? Und im Endeffekt wird dadurch keine Umwelt geschont oder so. Also habe ich nicht das Gefühl dadurch. Also ja, keine Ahnung.
Ab wann gilt das Gesetz? Das
ist immer noch so extrem unklar. Also am 12. August geht's los.
Ja. Am 12. August. Verpackungsverordnung. Ja. Das ist irgendwie auch an mir vorbeigerauscht. Also ich glaube... Hast du das Gefühl, dass die E-Commercer das Thema da draußen ernst nehmen oder wird es momentan verdrängt?
Ich glaube, das sorgt für extrem viel Frust. Also ich merke das eben auch bei den Kommentaren unter meinem Beitrag dazu, dass die Leute mega unsicher sind und eben so viele neue Informationen kommen jeden Tag raus. Jeder legt es komplett unterschiedlich aus, eben ob das Versandetikett ja jetzt schon ausreicht oder nicht. Die Leute, die wollen es ja auch richtig machen. Natürlich sind viele davon genervt, aber ich glaube, die meisten wollen es richtig machen und sind einfach frustriert, dass sie es nicht richtig machen können, weil die Informationen so unklar sind.
Jetzt machen wir mal ein bisschen Mehrwert für die Leute da draußen. Was sind jetzt deine konkreten Empfehlungen, wenn jetzt jemand da draußen sagt, Verpackungsverordnung, noch nie gehört, Panik, 12. August, was soll ich jetzt tun? Welche Schritte würdest du jetzt konkret empfehlen?
Bitte, nagelt mich nicht drauf fest. Und das ist auch gar keine rechtlich sichere Einordnung. Ich kann nur sagen, wie ich jetzt damit selber umgehe. Ob das jetzt im Endeffekt dann nach der Interpretation von XY richtig sein wird, da kann ich keine Gewähr drauf geben. Aber wie ich jetzt damit umgehen werde, ist, ich habe mir jetzt vor dem 12. August nochmal 500 Kartons bestellt. Denn scheinbar solle diese Verordnung erst für Verpackung ab dem 12. August gelten. Alles, was davor ist, ist noch in so einer Übergangsphase. Ich versuche mich dadurch da rauszuretten, weil die 500 Kartons müssten mir jetzt noch in einem Jahr reichen circa. Und in einem Jahr müsste die Lage ein bisschen klarer sein. So. Und ich werde wahrscheinlich dann jetzt auch bei den neuen Kartons, also ich habe jetzt noch ein paar bedruckte da, aber die neuen werde ich jetzt wahrscheinlich dann leider auch nicht weiter bedrucken, weil mir das halt wirklich nicht klar ist, ab wann gilt jetzt diese Erzeugerrolle. Für mich gilt die jetzt auch schon mit dem Versandetikett oder nicht. Eigentlich will ich es ja auch machen, also dass ich meine Sachen bedrucke und das ja auch alles dokumentieren und so, aber dann geben mir die Hersteller halt die ganzen Informationen nicht. Also ich werde mich da ein bisschen zurückhalten tatsächlich.
Also der erste Tipp, den du hier raushaust, ist, deckt euch jetzt noch mit Kartonmaterial ein.
Genau. Am besten aus Deutschland, aus deutscher Herstellung, weil die müssen die Konformitätserklärung dann ab dem 12. August natürlich rausgeben. Ist halt natürlich die Frage, ob sie es dann machen werden. Naja, jetzt geben wir denen noch die 2 Wochen Zeit, würde ich sagen.
Habe ich das richtig verstanden, dass sobald du einen Aufkleber anbringst auf den Karton, das Versandetikett, du dafür die Verpackung sozusagen die Verantwortung trägst? Ist das korrekt? Also Konformitätserklärung und so weiter.
Genau, also das ist aber tatsächlich nur eine Interpretation, soweit ich das verstanden habe. Also der Händlerbund hat dazu einige Beiträge gemacht und ich glaube, das führt halt auch dazu, dass dann noch mehr Verwirrung herrscht, weil die im Endeffekt auch sagen, also ihrer Meinung nach ist es nicht der Fall, weil man kauft ja einen Versandkarton als Unternehmer, um es als Versandkarton weiter zu verschicken an seinen Endkunden. Also es ist ja die normale Nutzung des Versandkartons. Aber scheinbar hatten die da entsprechende Stellen angeschrieben und die haben dann gemeint, nein, das Versandetikett, und jetzt aufpassen, die Begründung ist so geil, also die ist wirklich so bodenlos, das Versandetikett verändert das Gewicht des Kartons und deswegen gilt man dann auch schon bereits als Erzeuger. Also ich bin wirklich so bodenlos einfach. Also wenn sie gesagt hätten, der Klebstoff, der kann man nicht garantieren, dass er sich auch wirklich später ablösen lässt. Ja, okay, das kann ich ja noch verstehen, aber das Gewicht,
ja,
das macht so keinen Sinn, wirklich.
Ich würde noch was ergänzen zum Absurdistan. Ich stelle mir jetzt gerade folgendes Szenario vor. Ja, du veränderst mit dem Aufkleber das Gewicht und übernimmst dann die Haftung. Aber der Karton geht dann zu DHL oder wie auch immer. Und die werden ja dann auch wieder einen Kleber draufpacken. Dann vererbt sich das doch dann an den Versanddienstleister, oder?
Ja, und genau so ist es. Das gilt ja für auch sämtliche, keine Ahnung, wenn du in einem Laden dir einen rabattierten, keine Ahnung, Joghurt oder sowas holst, ist dann Lidl plötzlich, weil er den Rabattierungsetikett draufgeklebt hat, ist jetzt Lidl plötzlich der Erzeuger? Oder es macht halt irgendwie keinen Sinn. Also es entzieht sich wirklich jeglicher Logik. Also wenn man da schon anfängt, dann muss es ja auch wirklich eigentlich für alles gelten. Aber es geht halt auch nicht. Ja, das ist ganz komisch.
Und dann noch interessant, wer will das eigentlich alles nachprüfen? Wo kein Kläger, so ungefähr? Also ich stelle mir gerade die Anwälte vor und am Ende geht es ja hier wahrscheinlich wieder um das Thema Abmahnung. Wie will man dir denn eigentlich nachweisen, dass du die Kartons nicht vorher bezogen hast, jetzt bezogen hast? Wer will das Ganze denn eigentlich durchsetzen, das Gesetz? Hast du dazu Informationen irgendwo mal erhalten?
Nein, und die Frage stelle ich mir auch wirklich. Also ich kann nur sagen, dass jetzt in Baden-Württemberg ja das neue Nichtrauchergesetz gilt. Also du darfst an den Bushaltestellen, am Bahnhof ja nicht mehr einfach so eine rauchen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Und ich habe mitbekommen persönlich, dass bei uns am Bahnhof die Polizei als Zivilgruppe quasi Leute da hops nimmt. Also wenn man Geld holen will, dann haben sie auf jeden Fall die nötigen Mittel, um das auch geschehen zu lassen.
Mhm. Ich verstehe. Also müssen wir jetzt damit rechnen, dass bei Eileen dann spätestens im September das Sondereinsatzkommando einbricht und und ihre Kartonlagerhaltung hops genommen wird. Nein, unfassbar. Verpackungsverordnung, liebe Leute da draußen. Das hier ist, ich sag's auch nochmal, keinerlei Rechtsberatung gewesen von Eileen und auch keinerlei Rechtsberatung von uns hier bei Zwischen KI und Kaffee, sondern das ist alles Interpretation. Macht euch da draußen schlau. Händlerbund war, glaube ich, erwähnt und IT-Recht und wie sie alle heißen. Aber Leute, jetzt ab in die Hufen. Bringt euch auf Information, das ist eure Verantwortung als E-Commerce-Brand, definitiv. Wir bleiben in der Emotion, es geht gleich weiter. Wir reden über die liebe KI, ne? Und das war Eileen super wichtig, dass sie auch dort mal ein vom Stapel lässt. Was möchtest du denn mit uns über KI so besprechen?
Genau, also wir hatten es ja im Vorgespräch schon darüber, dass KI mittlerweile vielleicht auch so einen etwas verhassteren Eindruck oder halt auch eine Meinung in der Bevölkerung auslöst. Also immer mehr Leute, vor allem halt auch in, ich sag jetzt mal, meiner Branche, ich bin ja eher in dieser DIY-Handmade-Szene unterwegs. Und da, sobald man irgendwas mit KI macht, wirkt das nicht mehr authentisch. Und ich kann auch verstehen, dass die Leute das eher ablehnen. Geht mir tatsächlich nicht anders, weil es kommt, wirkt doch schon so, als ob man sich's leicht gemacht hätte. Ich persönlich, ich benutze natürlich auch KI, aber nicht in meiner Kunst, sondern eher für die Buchhaltung im Hintergrund oder für so Sachen wie Produkttexte schreiben oder dass mir mal halt ein Liquid-Code für Shopify für ein Element erstellt wird. Dafür benutze ich das mega gut und gerne als Tool. Aber ich glaube, in der Künstlerszene will man auf jeden Fall hauptsächlich eben auch die menschliche Kunst einfach feiern und das ist den Leuten extrem wichtig. Also das habe ich so beobachtet.
Ja, das heißt, du arbeitest hier mit Claude und ChatGPT oder nur mit einem Modell oder sogar mit ganz anderen?
Genau, ich arbeite mit ChatGPT und Claude, ja.
Also das heißt, du automatisierst hier diverse Themen im Hintergrund. Arbeitest du auch mit diesen KI-Agenten? Bist du da im Cowork unterwegs oder bist du hauptsächlich im Prompt unterwegs und bearbeitest Text und ähnliches?
Also ich mache eigentlich gar nichts mit KI-Agenten. Also ein konkretes Beispiel, ich hatte mir letztens, weil ich die Buchhaltung doch ein bisschen aufgeschoben hatte. Ich glaube, man hat jetzt auch mitbekommen, dass ich mich nicht so gerne mit dem Unternehmerischen auseinandersetze, aber man muss es halt. Da habe ich mich dran gehockt, habe versucht, bei Google Mail die ganzen Rechnungen mir alle runterzuladen und bei Google Mail, keine Ahnung, man sucht was, man findet es einfach nicht. Das ist ganz komisch. Und dann habe ich mir mit ChatGPT ein Python, dem man es ausspricht, Python. Genau, mit dem habe ich mir dann ein Programm schreiben lassen, was dann über das Terminal lief mit der Gmail-API und die konnte ich dann so aufbauen, dass ich einfach nur einen Knopf drücke und mir dann alle meine Rechnungen in Jahren sortiert werden, in Monate und dann auch sowas wie der Widerrufsbelehrung oder AGBs dann rausgeschmissen werden. Also es hat richtig, richtig gut funktioniert. Ich habe im Endeffekt nur eine Stunde investiert, um die Arbeit von vor Monaten dann mit einem Klick zu erledigen. Das war doch schon ziemlich, ja, geil. Aber den Rest muss ich natürlich trotzdem weiterhin selber machen. Also für sowas finde ich es richtig, richtig geil. Das ist der richtige Einsatz von KI.
Das ist korrekt. Das ist das, was ich auch immer predige und was auch mehrheitlich immer erzählt wird. Nutzt die KI nicht nur als Shining Object und verballert eure Zeit damit, sondern analysiert erstmal, was habt ihr für Probleme, die euch Zeit kosten. Und Zeit ist ja auch im E-Commerce Geld. Und dann nutzt die KI, um eure Probleme zu lösen. Und das ist ein absolut klassischer Use Case. Vielleicht für euch da draußen nochmal, wer oder was ist Python? Das hat hier nichts mit der Schlange zu tun, sondern das ist eine Skriptsprache. Die Automatisierung mit Python, die läuft im Prinzip folgendermaßen ab. Man promptet seinen Wunsch rein, sagt, ja, mach doch mal bitte das und das und das. Und die KI kann zwar sehr viel selbst, aber eben nicht alles und bedient sich da als Brücke, als technische Brücke dieser Programmiersprache Python oder dieser Skriptsprache besser gesagt und nutzt dann diese Skriptsprache, um wiederum über eine API, ne, das ist quasi auf gut Deutsch gesagt die Schnittstelle zu Google Mail, um dort dann eben den Content zu extrahieren, in dem Fall die Anhänge, E-Mails, was auch immer, und das Ganze dann zu sortieren. Das ist eigentlich solides IT-Handwerk, keine große Zauberei, aber natürlich sehr nice, weil am Ende sitzt man vor einem Prompt, ihr habt schon gehört, investiert eine Stunde und kann sich die Welt vereinfachen. Ja, vor allen Dingen tut ihr Kreativen mir auch total leid. Ich meine, du hast das Studium und alles gemacht und jetzt musst du zusehen, dass, ich sag nochmal, jeder Depp in der Lage ist, hier kreativ zu sein. Also nicht in einen Image Ready oder in einen Illustrator oder in einen Photoshop rein muss. Aber ich glaube fest daran, das habe ich ja in der letzten Folge auch so gesagt, dass das wieder alles sich beruhigen wird. Ich glaube, man wird sich wieder der Individualität besinnen, der Psychologie, die ja so ein Grafiker mit sich bringt, ne? Den Aufbau, dass man das alles macht. Außer natürlich, die KI wird so genial, dass es wirklich nicht mehr zu erkennen ist. Und dann wäre das natürlich extrem düster für deine Branche, oder? Dann ist einfach Feierabend für deine Branche, oder nicht? Was meinst du?
Nein, das glaube ich tatsächlich nicht, weil hinter einem Bild, wenn das ein Designer macht, steckt ja viel mehr als nur das Bild, das schön aussieht. Da stecken ja die Gedanken dahinter, da stecken psychologische Verhaltensweisen dahinter. Was möchte man damit ausdrücken? Und ich bin doch der Meinung, dass jeder kann es verwenden, klar, aber am Ende ist es halt dann nicht gut. So. Mhm. Und das erkennt man doch schon auf dem ersten Blick. Also wenn ein Grafiker, ein Marketer oder eben ein klassischer Designer KI-Tools verwendet, dann ist der Output doch nochmal ein anderer, wie wenn eben Hinz und Kunst das verwendet. Es ist aber auch absolut legitim, dass Hinz und Kunst das verwenden. So dürfen sie natürlich. Die müssen nicht für ihre Gartenparty einen teuren Grafiker bezahlen. So, es ist doch völlig legitim. Aber ich glaube, im professionellen Rahmen wird man da keine Schwierigkeiten auf Dauer haben, weil die KI kann doch trotzdem, ist auch nur so schlau wie der es verwendet.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Da machen wir den Deckel drauf auf dem Thema KI und machen auch den Deckel auf die Sendung. Liebe Aileen, also der Name Freche Göre, den habe ich jetzt noch nicht gespürt. Ich habe hier eher mega coole Themen mit dir durcharbeiten können. In Sachen Zahlen, ja, die magst du nicht, das hat man gemerkt und den Schwamm habe ich wieder ins Gesicht gedrückt gekriegt. Ich freue mich drauf, wenn ich endlich mal von irgendjemand von euch da draußen die knallharten Zahlen bekomme. Ich glaube, das wird mich dermaßen schockieren, dass ich sowieso nicht glauben werde. Also, ihr könnt's mir so oder so nicht recht machen. Gibt es noch etwas, liebe Aileen, bevor wir hier dann den Deckel draufwerfen, was du in Sachen E-Commerce jetzt Gründer und Gründerinnen mit auf den Weg geben magst, die gerade jetzt vielleicht überlegen, jawohl, ich möchte auch anfangen zu nähen, möchte mich selbstständig machen, wie auch immer. Gibt's irgendwas, was du an Message raushauen magst?
Oh, schwierig. Also ich bin eher so der Typ, guck, dass dein Produkt geil ist, dass es praktisch ist, dass es vielleicht schon bei Freunden gut ankommt. Und wenn du merkst, boah, da ist Nachfrage dahinter, so war das zum Beispiel bei mir auch, dadurch hat sich das ergeben, dann kannst du es professionalisieren. Aber geh nicht, mach dir nicht den ganzen Aufwand, bevor du nicht weißt, dass es läuft. Sonst hast du dir den ganzen Aufwand gemacht und dann am Ende, du weißt ja nie, ob die Sachen dann wirklich laufen. Und wenn du es einfach ins Blau hineinprobierst und es dann nach und nach professionalisierst, da sehe ich den Weg auf jeden Fall. Und das nimmt einem auch den Druck raus, dass es sofort funktionieren braucht. So, da kann man viel mehr Zeit in die Kreativität und in die Entwicklung und in ein gutes Produkt reinstecken.
Mega. Liebe Aline, nochmal, wie findet man dich? Wo findet man dich? Hau nochmal genau raus.
Also mich findet man, wenn man bei Google die freche Göre eingibt zum Beispiel, da kommt direkt mein Shop. Oder auch eben auf Instagram, TikTok und bei YouTube habe ich ein paar Tutorials online. Genau, ja. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und mir vielleicht auch Feedback da lasst.
Mit deiner netten Katze, die sich dann wieder in irgendwelche Kartons reinsetzt, oder?
Genau. Irgendwann wird es noch passieren. Ich werde ihn aus Versehen an euch weiterschicken. Der liebt Kartons zu sehr.
Also, liebe Leute, das war das Interview mit der frechen Göre, mit der Aileen. Ich drücke sie jetzt gleich weg und wir reden dann gleich noch mal ein bisschen nach der Sendung, liebe Aileen, über das ein oder andere. Und an dieser Stelle sage ich erstmal tschüss, Aileen.
Tschüss und vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Hey, was für ein tolles Interview. Gar nicht so die freche Göre, die ich erwartet habe, ne? Passt so gar nicht zu Aileen. Eher sehr sympathisch und das mit den Zahlen, ja, das geht ja vielen von euch da draußen und ehrlich gesagt mir auch so. Es gibt spannendere Themen, als sich mit der lieben Buchhaltung auseinanderzusetzen. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr Weg weitergehen wird, ob sie diesen Sprung jetzt wirklich wagen wird, vom Kleinunternehmertum, ich glaube, so heißt das, in das professionellere, oder professionell ist sie ja schon, aber in das größere Umsatzunternehmertum. Ich mag es ihr gönnen, denn ich persönlich bin natürlich, ich bin kein Empfänger dieser Produkte, aber ich kann mir vorstellen, dass es da ganz, ganz viele Liebhaber gibt, die diese Produkte zu schätzen wissen. Liebe Leute, wenn ihr Lust habt auf tolles Handwerk, auf Individualität und ihr so eine kleine Brand unterstützen wollt, dann besucht sie und ja, macht Umsatz. Das ist eine tolle Sache, wie ich finde. Und ja, ich finde, mir geht wieder das Herz auf. Ihr wisst, ich habe euch alle so unglaublich lieb, ihr E-Commercer da draußen. Ihr macht so tolle Sachen. Ach, da gerate ich immer wieder in Schwärmen. Wieder eine Sendung, die mitten ins Herz ging und geht. Ja, das war's wieder hier bei Zwischen KI und Kaffee. Ich freue mich natürlich über jedes Feedback, jede Bewertung. Am liebsten 5 Sterne im Podcast-Player deines Vertrauens. Und sollte es hier und da mal geknackt haben während der Aufnahme, dann bitte ich das zu entschuldigen. Es ist einfach ein WhatsApp-Interview, aber ich denke, die Qualität, die sollte wieder ganz gut funktioniert haben. An dieser Stelle genießt den Tag oder eine gute Nacht, wann auch immer du die Folge gerade hörst und bleib informiert und gesund. Bis dann, euer Markus.